Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 29. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Das Berliner Startup FinLeap Connect übernimmt seinen spanischen Mitbewerber. Immer mehr Städte weisen E-Scooter-Anbieter in ihre Schranken. Der Neo-Broker Robinhood steht kurz vor seinem Börsengang. Das Gesetz zum autonomen Fahren tritt in Deutschland in Kraft. Und Burger King erlaubt Dogecoin-Zahlungen, allerdings nur unter bestimmten Auflagen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Paula Hübner von La Familia. Ja, und wir haben über drei richtig coole Themen gesprochen, unter anderem über ein Unternehmen aus Berlin, das durch seine neue Finanzierungsrunde mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Aber auch die anderen beiden Themen, die wir besprochen haben, haben es echt in sich. Ist ein super cooles Gespräch geworden mit Paula, das hört ihr dann gleich nach den Nachrichten. Heute Nachmittag ist dann bei uns zu Gast Roland Volz. Er ist der CEO der Solaris Bank und ihr habt es ja mitbekommen, die Solaris Bank seit vorgestern ein Unicorn. Dementsprechend ein etwas längeres Gespräch mit Roland, ein super spannendes Gespräch, finde ich. Roland kommt ja, sag mal, aus der Corporate-Welt, hat dann vor mehreren Jahren angefangen, die Solaris Bank ja mit aufzubauen, umzukrempeln, zu strukturieren und jetzt eben zum Unicorn geführt. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Learnings, zum einen über den unternehmerischen oder Managementweg und zum anderen natürlich über den Markt, in dem sich die Solaris Bank bewegt. Also von daher ziemlich spannend, finde ich. Deswegen auch nur ein Interview heute Nachmittag, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten Roland da mehr Zeit einräumen. Von daher, es lohnt sich wieder einzuschalten. Gegen 14 Uhr kommt Roland dann eben, wie gesagt, auf diesem Kanal. Jetzt geht's rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Philips und Burn, deinem Partner für Tech Due Diligence. Wir haben bereits mehr als 350 Startups und über 10 Milliarden Euro Funding begleitet und verstehen dadurch, was Tech-Companies wirklich hilft. Klares Feedback zu Chancen und Risiken. Mit unseren Tech-DDs für Investoren und Health-Checks für Startups liefern wir genau das. Trage dich jetzt auf insider.techdd.info ein und erfahre mehr.
Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
In deutschen Städten herrscht E-Scooter-Alarm. Kreuz und quer, gern auch in Doppelbesetzung, erobern sie die Straße. Für die einen sind sie das neue ökologische Fun-Gerät, für die anderen eine feindliche Invasion.
Einschränkungen für E-Scooter. Gut 2 Jahre nach ihrer Markteinführung gehören E-Scooter in Großstädten schon fast zum gewohnten Bild. Dennoch spalten sich weiterhin die Geister, denn während Nutzer die E-Scooter als praktisch einstufen, sehen andere sie eher als Hindernis auf dem Fußgängerweg. Daher erwägen jetzt mehrere Städte die Einführung von Einschränkungen und Verboten. So plant man beispielsweise in Oslo die Zahl der E-Scooter ab September von 25.700 auf 8.000 zu reduzieren und ein Nachtfahrverbot einzuführen. Ein ähnliches Verbot wird derzeit in Köln diskutiert, da es besonders nachts vermehrt zu Unfällen durch Alkoholeinfluss und Vandalismus kommt. In Frankreich wird momentan sogar eine vollständige Abschaffung geprüft. Die Stadt Berlin verfolgt dagegen einen anderen Ansatz, eine erlaubnispflichtige Sondernutzung. E-Scooter-Anbieter bräuchten demnach eine allgemeine Zulassung für das Aufstellen von stationsunabhängigen E-Scootern. Nutzer könnten die Roller dann nicht mehr außerhalb festgeschriebener Zonen abstellen, ohne Gebühren zu riskieren. Diese Regulierung solle frühestens im September 2022 in Kraft treten und bis 2023 einheitlich umgesetzt werden. FinLeap Connect übernimmt My Value Solutions. Im Zuge seiner Internationalisierung übernimmt der Berliner Open Banking Spezialist FinLeap Connect den zweitgrößten spanischen Mitbewerber My Value Solutions. Dazu FinLeap Connect Geschäftsführer Frank Kepsch gegenüber dem Handelsblatt: Unser Markt konsolidiert sich derzeit extrem schnell. Kunden brauchen mittlerweile unbedingt eine internationale Aufstellung seitens ihrer Partner. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben. Das Handelsblatt vermutet einen einstelligen Millionenbetrag.
But this outfit just wrinkles so easily. So I thought...
Just do it.
Will my help?
It's the law!
Gesetz zum autonomen Fahren tritt in Kraft. Als erstes Land weltweit können in Deutschland seit gestern Fahrzeuge ohne Fahrer öffentlich verkehren. Die neue Regelung erweitert das am 21. Juni 2017 in Kraft getretene Gesetz zum automatisierten Fahren und gestattet nun dem Fahrer, sich im automatisierten Modus vom Verkehrsgeschehen abzuwenden. Zu den Einsatzgebieten gehören unter anderem der Betrieb von Shuttles auf zwei festgelegten Routen oder sogar Hub-to-Hub-Verkehre, etwa zwischen zwei Verteilzentren. Mit dem Gesetz einher entstehen auch neue Sachverhalte wie beispielsweise technische Anforderungen an den Bau und die Beschaffenheit und einheitliche Vorschriften für autonome Kraftfahrzeuge. Das Gesetz verfolgt auch das Ziel, die Automobilwirtschaft in ihren Anstrengungen zum autonomen Fahren zu beflügeln. Die Hoffnung dabei, Deutschland könne als Musterland vorangehen. Zugleich dient das Gesetz nur als Übergangslösung, bis auf internationaler Ebene harmonisierte Vorschriften vorliegen. Ende 2023 wolle man die Auswirkungen des Gesetzes evaluieren. Media Lab Bayern bringt GNI Startups Lab nach Europa. Das Media Lab Bayern startet gemeinsam mit dem Webkonzern Google und dem European Journalism Center das GNI Startups Lab Europe. Dabei sollen Startups und junge Medienunternehmen in ganz Europa dabei unterstützt werden, die Produktion, Distribution und Monetarisierung ihrer Inhalte zu optimieren. Das GNI Startups Lab Europe ist das vierte Lab der Google News Initiative und das erste in Europa und fokussiert sich erstmal nicht nur auf neue Technologien oder Tools, sondern auf journalistische Inhalte. Es ist für uns eine wunderbare Chance, mit diesem Programm Unterstützung für vielfältigen Journalismus auf dem ganzen Kontinent anbieten zu können, freut sich daher auch die Geschäftsführerin der Medien Bayern GmbH, Lina Timm. Ab sofort und bis zum 20. September können sich Startups aus 36 europäischen Ländern bewerben. Investitionsbericht über das Corona-Jahr 2020. Laut einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ging die Gesamtzahl der Investitionsprojekte ausländischer Investoren in Europa im Jahr 2020 um 13 Prozentpunkte auf 5.578 zurück. Infolge der Corona-Pandemie investierten Investoren offensichtlich zögerlicher in Startups und Unternehmen. Besonders betroffen waren dabei Unternehmen in der Autoindustrie und im Maschinenbau. Hier wurden jeweils um 35 bzw. 21 Prozentpunkte weniger investiert. Anders sah es in der Pharmazie aus. Hier stiegen die Investitionen europaweit um 62 Prozentpunkte. Auf Platz 2 des europäischen Länder-Rankings befindet sich nach wie vor Deutschland, wenn auch die Menge der Investitionen auf 603 Projekte zurückging, was einem Rückgang von 11 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. International unangefochten auf Platz 1 stehen nach wie vor die USA, obwohl hier mit 1213 Projekten ein Rückgang von 18% verzeichnet wurde. Bei der Vorstellung des Reports kommentierten die Analysten von EY, einen derartigen Einbruch gab es selbst im Jahr 2009 nicht. Fast alle wichtigen Investoren fuhren 2020 ihr Engagement in Europa zurück. Julian Assange verliert ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Ein kritischer Schritt für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Ein Gericht hat dem Aktivisten die ecuadorianische Staatsbürgerschaft entzogen. Die lapidare Begründung: bei der Verleihung 2017 habe man verwaltungsrechtliche Fehler gemacht, so der Bericht der Zeitung El Comercio unter Berufung auf ein Verwaltungsgericht in der Hauptstadt Quito. Auch wenn Assanges Anwalt ankündigte, Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entscheidung einzulegen, so dürfte die befürchtete Auslieferung Assanges an die US-Regierung damit wahrscheinlicher geworden sein. Assange war im Jahr 2012 in Ecuadors Botschaft in London geflohen, sitzt jedoch seit April 2019 im Hochsicherheitsgefängnis in London und wartet auf eine endgültige Entscheidung über den Auslieferungsantrag der US-Regierung. Ihm wird vorgeworfen, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und auf der Internetplattform WikiLeaks veröffentlicht zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Binance schränkt den anonymen Handel mit Bitcoin ein. Nachdem die EU-Kommission kürzlich ihre Pläne veröffentlicht hatte, die das Anbieten von anonymen Crypto-Wallets kriminalisiert, reagiert die global agierende Crypto-Exchange Binance mit entsprechenden Vorkehrungen. Bereits in der letzten Woche wurde das Angebot für Aktionstoken oder Einzahlungen per SEPA reduziert. Mit einem zweiten Schritt wird der anonyme bzw. pseudonyme Handel mit Bitcoin stark eingeschränkt. Die neuen Regeln gelten für neu registrierte Nutzer ab sofort und werden für bestehende Nutzer stufenweise zwischen dem 4. und 23. August eingeführt. Die Europäische Union strebt eine bessere Handhabe gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptobereich an. Neben einer Inhaftungnahme der Handelsplattformen soll zudem bis zum Jahr 2024 eine neue Geldwäschebekämpfungsbehörde installiert werden, deren Aufgabe die Kontrolle der korrekten und einheitlichen Transaktionen nach EU-Vorschriften ist. Robinhood kurz vor Börsengang. Sofern es keine kurzfristigen Änderungen gibt, wird der Neo-Broker Robinhood am heutigen Donnerstag sein Börsendebüt geben. Das Unternehmen möchte mit seinem IPO bis zu 2,3 Milliarden Dollar einsammeln und peilt somit eine 35 Milliarden Bewertung an. Im Vorfeld des Börsengangs droht dem Unternehmen jetzt weiterer Ärger, da die US-Finanzregulierung FINRA eine Untersuchung eingeleitet hat. Die Behörde stört sich daran, dass keiner der beiden Gründer, Vlad Tenev und Baiju Bhatt, bei ihr registriert sei. Robinhood wertet diese Angelegenheit aus und beabsichtigt, mit der Untersuchung zu kooperieren, so das Unternehmen in einer Stellungnahme. Für Robinhood bedeutet diese Untersuchung weiteres Ungemach, denn die Trading-Plattform stand ohnehin schon unter besonderer Beobachtung. Während das Unternehmen sein Geschäftsmodell damit verteidigt, den Finanzmarkt demokratisieren zu wollen, werfen Kritiker Robinhood vor, Kunden wie ein Glücksspielanbieter zu möglichst viel und riskantem Handel zu animieren. Auch wurde die Kompetenz des Führungsduos bereits öffentlich diskutiert. So stellte beispielsweise die demokratische Senatorin Elizabeth Warren im Februar dieses Jahres in Frage, ob Führungskräfte wie Tenev in Bezug auf Marktregeln und Risiken genügend geschult seien. Jeder dritte US-Mitarbeiter ist ein Teenager. Wie die US-Tageszeitung Pittsburgh Tribune Review berichtet, ist der Anteil der arbeitenden 16- bis 19-Jährigen in den USA zum aktuellen Zeitpunkt der Corona-Pandemie auf einen Rekordhoch gestiegen. Laut Bericht ist der Anteil an Jugendlichen an der Gesamtzahl der Arbeitenden bei 33,2 und somit der höchste Anteil seit 2008. Der hohe Anteil erfolgte aus Schließungen von Restaurants, aber auch aus Neuorientierungen von ehemaligen Mitarbeitenden. John Longstreet, der Präsident und CEO der Pennsylvania Restaurant and Lodging Association, spricht in diesem Zusammenhang von der größten Personalkrise, an die er sich erinnern kann. Während vor der Krise 580.000 Menschen in Pennsylvania in der Gastronomie arbeiteten, wurden zwei Drittel dieser Arbeitsplätze während der Pandemie vorübergehend oder vollständig abgebaut. Mit Prämien von bis zu 1.000 US-Dollar wird nun versucht, Arbeitnehmer und dabei insbesondere Jugendliche für die teils unattraktiven Arbeitsplätze zu begeistern.
Daily Fun Fact.
Burger King erlaubt Dogecoin-Zahlungen. Der brasilianische Ableger der Fastfood-Kette Burger King gestattet seinen Kunden ab sofort das Zahlen mit der Spaßwährung Dogecoin. Dies verkündete Burger King Brasil am 27. Juli via Twitter. Es gibt allerdings einige Einschränkungen. So bezieht sich die Akzeptanz für Dogecoin einerseits auf den neuen Hundesnack Dogeper und ist andererseits zeitlich und regional begrenzt. Und auch die Bestellmenge ist auf 5 Dogepaar zum Stückpreis von jeweils 3 Doge limitiert.
Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Wusstest du, dass es Startup Insider Daily auch als täglichen Newsletter gibt? Montags bis freitags jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der deutschen und internationalen Startup-Szene. Für dich recherchiert auf über 500 Nachrichtenseiten und redaktionell zusammengestellt, damit du nichts verpasst. Kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Instagram will Jugendliche besser vor ungewollten Nachrichten und Belästigungen schützen und kündigt an, die Konten von Jugendlichen unter 16 Jahren standardmäßig auf privat zu stellen. Postings könnten dann künftig nur noch von Followern gesehen oder geliked werden, die die Kontoinhaber zuvor bestätigt haben. Die beliebten Film-Apps What's on Flix und What's on Prime werden eingestellt. Beide Apps hatten Nutzern einen Überblick über das aktuelle Angebot von Netflix und Amazon Prime Video verschaffen wollen. Da weder Netflix noch Amazon Schnittstellen zum Scrappen der Daten bereitstellen, habe man nicht die gewünschte Datenqualität erreichen können, so die Entwickler in einem Statement. Beide Apps würden aus den Stores entfernt und die Server zum 31.08.2021 endgültig abgestellt. Die Proteste gegen das populäre Games-Studio Blizzard Entertainment, das unter anderem das beliebte Online-Spiel World of Warcraft produziert, weiten sich aus. Angestellte haben angekündigt, sich vor der Firmenzentrale in Santa Monica zu versammeln. Dem Unternehmen wird frauenfeindliches Verhalten vorgeworfen, unter anderem durch Witze über Vergewaltigungen, Herabwürdigungen des weiblichen Körpers und ungewollte Berührungen. Am 22. Juli wurde daher eine Klage von der US-Einrichtung Department of Fair Employment and Housing in Kalifornien eingereicht. In einem Protestbrief haben jetzt über 2600 Menschen angekündigt, an der Demonstration teilnehmen zu wollen. Und zum Schluss noch die gute Nachricht für alle Bitcoin-Besitzer. Die Kryptowährung hat nach längerer Durststrecke die 40.000-Dollar-Marke überschritten und erreichte damit den höchsten Stand seit knapp 6 Wochen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 29. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Paula Hübner von La Familia. Präsentiert von
Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Cool, also Paula Hübner ist wieder hier nach langer, langer Abstinenz. Paula, ich finde es super, dass du da bist. Hallo.
Ja, Jan, ich freue mich auch total, wieder da zu sein.
Ja, cool. Du, bevor wir einsteigen, weil du ja jetzt schon länger nicht da warst, ich glaube, du musst zu La Familia mal ein, zwei Worte verlieren. Was macht ihr und wer darf sich bei euch melden?
Ja, La Familia ist ein klassischer Early Stage Fund. Wir investieren sehr, sehr gerne in der Pre-Seed und Seed. Und unser Steckenpferd ist eigentlich alles, was Disruption oder Enablement der etablierten Industrie ist. Also alles, was das Arbeiten entweder komplett verändert oder einfacher macht in den großen Industrien, die man schon so kennt. Das ist sehr, sehr oft B2B-Technologie, kann aber auch so ein bisschen in B2C reinragen.
Ja, ich wollte gerade nur sagen, das passt ja eigentlich auch fast, das ist schon eine gute Klammer eigentlich zumindest für einen Teil der Themen, die wir heute besprechen, ne? Dann lass uns doch direkt loslegen, weil du hast ja drei, also ich freue mich ja immer über die Sachen, die du mitbringst, die sind immer spannend. Heute haben wir ein indisches Unternehmen.
Ja, genau. Also die haben zumindest ihre Wurzeln in Indien, sind mittlerweile headquartered im Silicon Valley. Gupshop ist das. Die haben jetzt gerade 240 Millionen eingesammelt in ihrer Series F. Und die ist eine ganz interessante Dynamik, weil die Runde kommt relativ schnell nach der eigentlichen 100-Millionen-Runde im April. Also scheinbar ist das auch eine Erweiterung dieser Runde im April. Und die kam zu dem Zeitpunkt auch relativ überraschend, weil die davor 10 Jahre lang keine Equity-Runde gemacht haben. Und schienen jetzt sozusagen einfach nochmal einen krassen Push zu bekommen, vielleicht auch durch Covid bedingt. Und natürlich war auch Tiger Global mit von der Partie jetzt in der Runde. Also vielleicht ist es irgendwie so eine Mischung aus Covid bedingt, dass dieses Business nochmal richtig angezogen hat und dass Tiger da eben diesen Markt auch befeuert. Also auf jeden Fall irgendwie eine interessante Dynamik.
Ja, und das Business, wir müssen mal drüber sprechen, weil die haben sich ja auch verändert. Ich habe gelesen, die ersten, die sind ja schon relativ alt, ne? 2004 oder so gegründet. Und in den ersten 6 Jahren haben sie irgendwie ein bisschen was anderes gemacht als heute, ne?
Ja, genau. Am Anfang haben sie das in Indien ermöglicht, dass man so Gruppen-Messages, also oder einfach SMS verschicken konnte, also einfach an eine Gruppe von Freunden. Und die haben das dann so ein bisschen subventioniert, also für den Endkunden, dass die dann nicht jetzt so viel zahlen mussten wie einfach 20 Mal die gleiche Message, und hatten so als Hypothese, dass dann sie durch die Masse an Messages, die sie bündeln, dass sie dann dadurch irgendwann günstigere Preise von den Telekom-Providern kriegen würden und dann irgendwann anfangen könnten, in diesen Gruppen Nachrichten Werbung zuzuschalten. Also da waren so ein bisschen wilde Hypothesen, die sich dann nicht als richtig rausgestellt haben. Und deswegen sind sie dann gepivotet weg von sozusagen diesem B2C-Angebot hin zu einem Enterprise- oder beziehungsweise B2B-Angebot für kleine und große Unternehmen, das es denen jetzt quasi möglich macht, Messaging, also wirklich textbasierte Kommunikation mit dem Kunden über die gängigen Messaging-Plattformen, wo der Kunde sowieso schon ist, ermöglichen.
Und ist das so ein großer Markt? Ja, weil, also ich habe mir die Webseite von denen angeguckt, ich finde, das Produkt erschließt sich einem sofort. Ja, wahrscheinlich ist der Markt einfach jedes Unternehmen der Welt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die spezialisieren sich ja tatsächlich auf Emerging Markets. Und das ist auch das Erste, was ich sehr spannend an dem Unternehmen finde, ist, dass Emerging Markets, beziehungsweise alles nicht in der westlichen Welt, ist sehr viel weiter, was so dieses Conversation with Business angeht. Also es ist in Südamerika zum Beispiel total gelernt, dass man Unternehmen wie Freunde in seinem WhatsApp-Kontaktbuch oder in einem anderen Messenger in seinem Kontaktbuch hat und mit denen so eine fortlaufende Kommunikation führt und viel der Transaktionen mit Unternehmen auch so im Chat quasi durchführt. Also das ist so total normal, und es ist auch spannend, wir haben uns da auch mal einfach ein bisschen mit beschäftigt, dass gerade so Micro-Businesses in Südamerika zum Beispiel, also irgendwie der Friseur und der Cornershop und so weiter, die nutzen teilweise so Messaging-Apps wirklich als eigentlich Ersatz für ihre Website und Ersatz fürs Telefon. Also da läuft dann alles nur über diese fixe Kurzmessage-Kommunikation. Und dafür ist sozusagen Gupshop eine der großen, sagen wir mal, Rückgrat-Provider, das möglich zu machen.
Und dann drängt sich ja jetzt die Frage auf, also warum ist das in Deutschland noch nicht so? Oder also wird das noch kommen? Was meinst du? Ist da Deutschland einfach hinten dran oder entspricht das einfach nicht unserer Mentalität?
Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall hinten dran. Das ist so ein bisschen jetzt im Kommen. Also wir haben uns da auch ein paar Companies angeschaut. Also kennst du bestimmt auch. Es gibt ja jetzt diese so ein bisschen so einen Push im Conversational Commerce, also dem wirklichen Verkaufen über WhatsApp. Also dass man da dann auch so seinen Shopping-Link kriegt und so ein bisschen eine Beratung. Da gibt es ja zum Beispiel Charles als Company hier in Berlin. Und eine andere Firma ist Blueprint in UK. Und die bieten das jetzt hauptsächlich sozusagen wirklich für E-Commerce oder auch physische Commerce-Firmen an, also wo man wirklich dann einkauft über WhatsApp. Und die bieten dazu dann auch so das ganze Backend, also sozusagen eine Suite, wo derjenige, der sozusagen für dieses Unternehmen chattet, auch irgendwie eine gute Experience hat und diese Tickets oder diese Konversation irgendwie sehr seamless führen kann, ohne dass der Endkunde dann sozusagen merkt, dass da vielleicht auch mal dann jemand anders antwortet, der aber den ganzen Kontext hat. Also ich glaube, das sehen wir jetzt auf der einen Seite. Die haben wir uns angeschaut. Und dann gibt es auch so für die Mikro-Businesses, also wieder sozusagen für den Friseur und so weiter, jetzt auch Unternehmen, die in die Richtung gehen, wie in Berlin auch Superchat oder Fusy in UK. Die nehmen sich dieses Thema auch so ein bisschen vor. Und als wir da so drüber nachgedacht haben, haben wir gesehen, da ist noch teilweise so ein bisschen Education des Konsumenten notwendig, weil der Europäer oder der Deutsche da noch so ein bisschen so eine Konnotation hat, wenn mir ein Unternehmen auf WhatsApp oder als SMS schreibt, dann ist das immer gleich so total belästigende Werbung. Und ich möchte die nicht in meinem sozusagen privaten Umfeld haben. Also ich glaube, da ist man gerade noch so vom Mindset. Aber ich glaube, dass es da so wirklich einen Sweet Spot gibt, zumindest das ist meine Hypothese, wo man so mit den Marken oder mit den Unternehmen, die man wirklich gern hat und mit denen man sowieso über die Website normalerweise oder über E-Mail so im regen Austausch ist, dass man da sich auch freut, wenn man irgendwie einen schnelleren Zugang hat. Und dass das natürlich dann auch nicht irgendwie ein Chatbot sein soll, der dir einfach irgendwie lästige Marketing-Nachrichten, die nicht auf dich zugeschnitten sind, zuschickt, sondern eher so, also dass man das Gefühl hat, die Person, die da jetzt antwortet, ist auch eine Person und die hat auch Kontext zu mir. Also die sieht mich jetzt gerade nicht zum ersten Mal und der muss ich jetzt wieder meinen Fall erklären, sondern das ist wirklich irgendwie wie ein Mensch, der mich kennt sozusagen. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, werden wir da auch nachziehen.
Ja, ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt. Und wichtig, glaube ich, auch, wir reden ja jetzt hier eben tatsächlich nicht über Bots, ne? Also die drängen sich ja quasi auf, dass man sagt, man könnte jetzt hier vieles über Bots lösen, aber darum geht es hier quasi nicht.
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bei GapShop haben die auch Angebote und Sachen im Chatbot-Bereich. Aber es geht so insgesamt bei diesen Themen eher darum, einfach eine Kommunikation mit Customer Service Leuten, Sales Leuten, also wirklich Menschen in dem Unternehmen zum Endkunden so zu gestalten, dass das sozusagen aus einer Unified Brand oder Unternehmensstimme kommt, aber sozusagen dahinter schon Menschen sind und die mit dir wirklich tatsächlich sprechen, aber eben effizienter, wie wenn du da jedes Mal anrufst und jedes Mal jemand anders rangeht, der keine Ahnung hat, was jetzt der Kontext ist.
Total, total richtig, ja. Und weil du gerade Charles angesprochen hast, ich weiß nicht, wie gut ihr die kennt, aber ich habe tatsächlich so vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, als das losging, hat man gemerkt, wie groß, also wie viel Aufmerksamkeit das Unternehmen bekommt, weil sie die Ersten sind, die in diesem Bereich einfach, also quasi E-Commerce auf WhatsApp machen, ne?
Ja, absolut. Ich kenne die super gut.
Aha. Läuft das gut, weißt du das?
Ja, sehr gut. Also als wir es uns angeschaut haben, hatten die schon irgendwie super viele kleinere, mittelgroße und auch so ein paar größere Online-Shops, die man so kennt, die sie genutzt haben. Und das war, glaube ich, das war irgendwann Anfang des Jahres, als sie geraced haben. Und ich höre immer so ein bisschen so über den Flurfunk quasi, dass sich das auch weiter super stark entwickelt. Also ich glaube, da kommt jetzt so langsam die Akzeptanz und irgendwie so das Excitement auch auf der Konsumenten- und auf der Brandseite auf. Also ich glaube, ich sehe da total viel Potenzial. Ich glaube, die Herausforderung ist halt immer so, wo ist die Grenze zum Customer Service? Und ich glaube, das ist das, was für viele noch schwer zu verstehen war. Also wo könnte denn theoretisch der Customer Service, der ja sozusagen Tickets abarbeitet, wo irgendwie die Kunden Probleme irgendwo haben mit der Website oder mit dem Shopping-Erlebnis, wo könnte der denn eigentlich auch im Chat agieren und wie grenzt sich das quasi ab? Ich glaube, das ist so eine der Herausforderungen, wo es aber, glaube ich, auf jeden Fall Wege gibt, die zu beheben.
Also Charles sollte man sich auf jeden Fall, wenn einen das Thema interessiert, mal angucken. Ich habe das damals auch gemacht, so mal einfach aus Neugierde. Das ist schon eine coole Experience, muss ich sagen. Ich hatte erst so einen Verdacht, dass es so wäre wie bei GoButler, so ein bisschen sehr gefakter Concierge-Service. Aber es hat sich als ein ziemlich, ja, weiß nicht, guter Case herausgestellt, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt, ja.
Ja, absolut. Also kann ich auch jedem empfehlen, mal anzuschauen. Oder zu gucken, welche Brands es nutzen und dann mit denen mal einfach auf WhatsApp zu chatten. Dann kriegt man ja sozusagen die Charles Experience.
Du, dann lass uns zum nehmen. Du hast ja drei Sachen mitgebracht. Wobei das dritte haben wir gesagt, machen wir nur kurz. Aber das zweite Thema, heute war ja in Berlin, also für die Hörer gestern war in Berlin ja der Tag der großen Runden. Oder in Deutschland generell, ne? Und da unter anderem Contentful, ja. Wahnsinn.
Ja, genau. Contentful hat eine neue Finanzierung bekommen, auch eine Series F, soweit ich das verstanden habe, von 175 Millionen und haben da jetzt mit einer Bewertung jetzt von 3 Milliarden Dollar erreicht. Also wirklich wirklich einen großen Sprung über die Unicorn-Bewertung hinweg gemacht und haben damit jetzt insgesamt über ihre ganzen Investitionsrunden hinweg 333 kleine Schnapszahl Millionen eingesammelt.
Ja, und auch hier die Brücke zum letzten Thema, Tiger Global. Ne?
Tiger Global, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen, man hat das Gefühl, das ist manchmal ein Podcast über Tiger Global. genau, die waren natürlich auch dabei, aber auch ein paar der hiesigen Investoren, also Point9 kann sich zum Beispiel als vorheriger Investor auch über diese Runde freuen.
Total, ja, also ne, Point9 ist, glaube ich, so mit sogar Gründungsinvestor gewesen bei dem Thema. Ich glaube, wir müssen mal erklären, was sie machen, weil das ist schon ein sehr besonderes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht einmal so generell, was können Unternehmen jetzt damit machen, wenn sie das Headless CMS, so heißt sozusagen die Kategorie, in der Contentful spielt, wenn sie das nutzen. Also wenn ein Unternehmen sozusagen Contentful nutzt, dann können alle Content-Builder, also die Leute, die Entwickler, Designer, die Content-Writer, eben Inhalte erstellen und die in einer zentralen Plattform quasi ablegen und iterieren und neue Versionen hochladen und sie dann danach über alle Kanäle und Geräte hinweg verbreiten. Und dabei ganz wichtig, also man muss sozusagen für unterschiedliche Kanäle, auch neue Kanäle, die angeschlossen werden, nie irgendwas an dieser Plattform ändern. Also man kann sozusagen den Content zentral haben und dann immer sagen, so jetzt bitte dieses Bild in alle Webshops und physischen Shops, die wir haben, auf der ganzen Welt einheitlich ausspielen. Und da haben sie auch ein ganz, ich habe mir da so ein paar Beispiele angeschaut, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Also Bang & Olufsen ist zum Beispiel ein Kunde. Die haben dann irgendwie ein riesigen Inventar an Fotos und Videos von ihren Produkten und Tonaufnahmen, wo man dann irgendwie die Tonbeispiele hört und irgendwie dann Erklärungstexten zu den Produkten. Und die werden dann alle einmal zentral verwaltet und können dann irgendwie auf Knopfdruck sozusagen im physischen Shop in den drei Städten und im dazugehörigen Online-Shop für die Leute aus den Städten ausgespielt werden, ohne dass sozusagen jemand das immer alles händisch auf die einzelnen Kanäle ausspielen muss.
Ja, ich glaube, Headless bedeutet ja grundsätzlich, dass man einfach das Frontend und das Backend einfach komplett getrennt behandelt, ne?
Genau, also das ist ja generell auch ein Trend. Also die, wie du schon sagst, die Entkopplung und damit auch die Unabhängigmachung des zentralen, des Backends und des Frontends ist, worum es halt quasi geht bei Headless. Und damit macht man auch die, also sagen wir mal, die finale Darstellungsform, also wie der Kunde oder der Endnutzer das sieht, einfach unabhängig davon, wo die Daten dazu abliegen. Und das ist halt super spannend, weil das ermöglicht, das ist einfach viel, viel flexibler. Also es ermöglicht dem Unternehmen, dass da etwas ausspielen möchte, jederzeit zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie noch einen neuen Kanal und wir haben jetzt noch irgendwie einen mobilen Webshop, den irgendwie jetzt noch jemand dazu gekauft hat und wir können dann aber trotzdem das gleiche Backend nutzen. Und jetzt haben wir das Content-Management-System mit Content-Full besprochen, aber das gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Commerce. Also Headless-Commerce ist dann zum Beispiel, wo du wirklich alle Produkt Daten, Preise, Kundendaten, Transaktionsdaten in einem zentralen Headless-Backend hast und dann können die aber über jede Art von Shop auch ausgespielt werden. Also in meinem Online-Shop, in meinem physischen Shop, in meinem mobilen App-Shop, wie auch immer. Und wenn ich jetzt morgen einen ganz anders aussehenden Webshop haben will, der dann auf eine andere Plattform läuft, dann kann ich es wieder einfach sehr, sehr flexibel zusammen verbinden und das ist eben einfach so ein bisschen die moderne Art, das zu machen. Und da haben wir, ist auch ganz interessant, mit Commerce Tools auch ein deutsches Unternehmen, was dann ein totaler Vorreiter ist auf dem Headless-Commerce-Bereich.
Ja, wobei Contentful Berlin, ne? Also ist auch ein deutsches Unternehmen. Ja.
Genau, meine ich. Also ja. Wir haben jetzt sozusagen zwei, die arbeiten dann auch, also oder viele Unternehmen arbeiten mit den beiden so im Zusammenspiel dann auch.
Ach ja. Ich habe mich damals, ich würde mal vermuten, das ist so 5-6 Jahre her, da habe ich mit dem Chris Schagen von Contentful länger zusammengesessen, weil wir damals Magazine produziert haben, also Berlin Valley und The 100. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir das erste Unternehmen werden, was bei Contentful mit InDesign quasi arbeitet, um dann quasi in Print und Web zu gehen. Und das haben sie damals auch gesagt, ist eigentlich kein Problem, nur das Setup war halt zu aufwendig für uns. Dann hätte man also quasi sehr viel in den ganzen Workflows umbauen müssen. Aber das erklärt schon im Prinzip, dass, wie du es gerade beschrieben hast, dass der Content dann, dem Content ist es eigentlich egal, wo er angezeigt wird. Der kommt aus einer Datenquelle und wird dann quasi wohin ausgespielt, du auch immer möchtest, ne?
Genau. Und das ist halt so ganz, also im Kontrast dazu steht ja sozusagen das alte, das nennt man dann sozusagen, wenn es ein monolithisches Setup ist. Mhm. Und es gibt ja dann heutzutage irgendwie auch, weiß ich nicht, coole Anbieter, die dir einfach irgendwie einen ganz besonderen Mobile-Only-Webshop bauen können oder so, der dann ja sozusagen nicht auf deinem alten System läuft und dass man halt die Flexibilität bekommt, irgendwie überall sich so das Beste rauszupicken und die beste Darstellungsform für den Kunden oder die oder für den Use Case und dass das dann einfach alles aus einem Backend kommen kann, ist eben so das Coole dabei.
Jetzt hier bei der Runde, also wie gesagt, Tiger Global gerade schon erwähnt, aber die haben ja auch andere krasse Investoren noch, ne? Benchmark, Balderton und sowas, also ne, neben Point9. Das finde ich schon bemerkenswert. Und dann vielleicht nochmal die Frage, was sind denn so die Faktoren, die jetzt über, weil die sind ja jetzt darauf will ich eigentlich hinaus, die sind ja jetzt auf einer internationalen Ebene unterwegs, ne? Mit solchen Investoren, da kommt ja jetzt auch quasi eine globale Erwartung. Was sind denn da jetzt so die Faktoren, die über Sieg und Niederlage entscheiden können?
Ja, super spannende Frage. Also ich glaube, einmal ist zu einem gewissen Grad Distribution da schon ein Thema. Also wenn man da einfach schon bei den großen Brands und bei bekannten Spielern sozusagen der Erste war und irgendwo derjenige ist, der den Kunden ownt, gibt es ja natürlich auch einfach Netzwerkeffekte, dass man weiterempfohlen wird oder auch so ein gewisses Trust-Level da ist. Wenn weiß nicht, andere Hardware-Firmen hören, Bang & Olufsen nutzt es, ja, dann passt das wahrscheinlich auch zu unserem Use Case. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Vorreiterstellung, die sie dann da haben. Und ich glaube, das andere sind schon auch, wie so ein bisschen vorhin angesprochen, die Partnerships und Integrationen, die sie haben. Also wenn zum Beispiel irgendwie für Commerce-Tools, also so ein bisschen adjacent Products, jetzt Contentful so der favorisierte Partner ist, ist das, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, weil dann sozusagen etablierte Firmen irgendwie suchen ja auch so ein bisschen so einen Stack, der gut zusammen funktioniert und wo sich irgendwie, ja, also wo es Beispiele gibt, wo die zusammen genutzt werden. Und ich glaube jetzt, also überall, wo Tiger drin ist, wo so solche Summen schon geflossen sind, ist natürlich irgendwie die Menge an Funding und die Möglichkeit, da jetzt wirklich irgendwie nochmal richtig aufs Gaspedal zu drücken bei der Skalierung, auf jeden Fall auch ein Faktor.
Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, das sind auch so Unternehmen, ne, so alles im Headless-Bereich, wo dann wahrscheinlich die CTOs, ne, oder die Techies eher die Kaufentscheidung treffen und nicht mehr der CEO oder CEO, weil, also ich glaube, man kann sich das relativ schwer vorstellen, was einfach keine, es gibt ja kein Design, was du einkaufst, wie vielleicht bei einem normalen WordPress oder sowas, ne? Sondern du kaufst ja eigentlich nur eine Technologie.
Ja, absolut. Wir haben auch, also als wir uns ein paar Headless-Themen angeschaut haben, auch immer sehr stark geguckt, wie gut die auch so in der Developer-Dokumentation und so ein bisschen im Community-Building sind. Weil diese Tools werden sehr, sehr oft so von den Developern implementiert und auch dann eben genutzt, um zum Beispiel die ganzen flexiblen Frontends anzudocken. Und da muss man dann sehr, sehr gut auch sein, sozusagen bottom-up die entsprechenden Developer, aber auch den CTO zu überzeugen.
Du, dann mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir uns jetzt schon fast ein bisschen verquatscht. Wir machen noch mal ganz kurz, glaube ich, das dritte Thema, ne?
Genau, Catch war das. Das ist eine amerikanische Firma, die gerade ein Fundraising von Speed Invest bekommen hat. Und die einen sehr, sehr interessanten Ansatz fahren auf dem Thema, wie eigentlich Meetings und Gespräche strukturiert werden im Kalender. Also ich glaube, das Problem, was die so ein bisschen tackeln, ist, man hat ganz, ganz viele Arten von Interaktionen und Meetings in so einem Tag. Vor allem die One-to-One-Meetings sind hier gemeint. Also man hat dann irgendwie einen privaten Catch-up mit jemandem und man hat irgendwie jemanden aus seinem alten Job, der was von einem will oder irgendwie sein Mentee möchte was besprechen oder man möchte von seinem Mentor was. Also so ein bisschen so diese ganzen One-to-One-Gespräche zwischen unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Schedules, dass die sehr, sehr schwer gut zu planen sind, weil wenn man sie dann so im Kalender hat, irgendwelche so verschiedenen 15-Minuten-Slots, dann ist man oft in dem Moment, wenn dieses Meeting kommt, irgendwie gerade gar nicht im richtigen Mindset, zum Beispiel jetzt mit dieser Person zu sprechen oder man ist eigentlich total gestresst von was anderem und dass das eigentlich so sehr, sehr oft super, super schwer zu koordinieren ist und die Leute im richtigen Moment zusammenzubringen. Und da haben die sich eben eine super spannende Lösung überlegt, wo man in dieser App, die eben Catch heißt, online gehen kann, wenn man irgendwie mal sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie gerade mal eine Stunde, wo ich einfach spontan, wenn jemand anderes, der mit dem ich noch ein Catch-up haben wollte, online ist, eben kurz so diese Interaktion haben kann, ohne fest zu sagen, wie lang das dann sein wird. Also ohne, dass ich mich dann schon committed habe auf eine halbe Stunde, wenn es eigentlich nur 5 Minuten dauert, sondern es ist so viel mehr so die Logik quasi, mich kann jemand so catchen im Gang, wenn ich vorbeigehe. Dass man da dann aber auch natürlich irgendwie wirklich Feedback geben kann, okay, ich bin jetzt online, aber ich bin jetzt gerade nur für diese 5 Leute available oder hier ist meine Prio-Liste, in welcher Reihenfolge ich jetzt gerade mit den Leuten sprechen könnte. Und dass man so ein bisschen so eine Spontanität und irgendwie so ein besseres Timing hinkriegt für Interaktionen.
Ja, und wir haben im Vorfeld ja schon kurz besprochen, ich glaube, die Idee ist wirklich, also die rennt bei uns beiden offene Türen ein. Wir würden es, glaube ich, beide gerne mal probieren, ne?
Absolut. Also wir haben uns das da auch angeschaut vor ein paar Wochen. fanden das auch super spannend und haben da auch so eine ganze philosophische Diskussion drüber geführt. Und also ich möchte das, wenn es, ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon gelauncht ist, ich glaube nicht, dann möchte ich es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil mich das total interessiert, was sich da für eine Dynamik entwickelt.
Also ist eine spannende Wette, ne? Weil es kann natürlich auch sein, es funktioniert gar nicht, ne? Ist ja einfach bei allen neuen Dingen ist ja fast
so eine App ist, die man nicht aufmacht.
Ja, genau. Weißt du was über die Monetarisierung? Da habe ich mich gefragt, wie machen die das?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das genau geplant war, ob man da irgendwie pro Seed dann bezahlt und das B2B laufen soll oder B2B2C, bin ich mir gerade gar nicht so genau sicher.
Ja. Nee, weil ich, also das wäre jetzt für mich in so einem, vielleicht gedanklich in so einem Calendly-Umfeld oder sowas, ne? Und da, also das nutzen auch extrem viele Leute und dann kenne ich trotzdem sehr wenig, die Pro-Variante haben.
Ja, ich denke auch, dass es irgendwo so in der Logik laufen wird.
Ja, aber nee, also sehr spannend. Ich habe mich da nur gefragt, also Seed Invest ist ja größtenteils Österreich, so ein bisschen auch Deutschland. Und das Unternehmen, über das wir sprechen, kommt aus Amerika. Also warum, also so eine Brücke, weißt du, wenn du aus dem Land des VCs quasi kommst, des VC-Kapitals, ja, und suchst dir dann in Österreich einen Geldgeber, was sagt das über das Unternehmen?
Ja, ich glaube, es ist immer hat irgendwo ein gewisses Stigma an sich behaftet, wenn amerikanische Companies dann sozusagen nur in Europa ihren Investor finden. Ich glaube in dem Fall, dass es tatsächlich also auch viele amerikanische größere Investoren gegeben haben soll, die da auch rein wollten, wo dann aber es wohl so ein bisschen eher positioniert würde, die dann in späteren Runden dazu zu holen. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein mittelmäßiges Signal ist.
Ja, also in dem Artikel, den wir, glaube ich, beide gelesen haben, stand ja auch drin, es gab weitere VCs, die investiert haben. Nur vielleicht ist es auch von Speed Invest lanciert worden und deswegen werden die jetzt hier als Lead-Investor irgendwie so hervorgehoben. Vielleicht ist es gar nicht so. Du, sehr, sehr spannend, Paula. Also wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten zu allen drei Themen noch weiterreden, ne? Aber hat mir großen, großen Spaß gemacht. Haben wir was ganz Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Super.
Ich hoffe nicht.
Ja, also wie gesagt, wir könnten echt das noch weiter ausführen, aber lassen wir es mal bis hierhin gewesen sein. Ich freue mich total aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Jan. Bis bald. Ciao.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war's für heute Vormittag. Das war Paula Hübner von La Familia. Vielen Dank nochmal, Paula. Vielen Dank auch an Frank Philipp für die Nachrichten. Und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr uns bewertet auf Apple iTunes oder Apple Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder, wenn dann ab 14 Uhr Roland Volz, der CEO von der Solaris Bank, bei uns ist, von dem frisch gebackenen Unicorn hier aus Berlin. Von daher, es lohnt sich wirklich reinzuschalten. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Bis nachher, alles Gute, ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Philips und Burn, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.